Versprechen, die niemals gebrochen werden dürfen. Während des Matchings und der Hochzeitszeremonie bitte ich die Bräute und Bräutigame darum, einander ein Versprechen zu geben, das niemals gebrochen werden darf. Erstens müssen ein Mann und eine Frau einander immer vertrauen und einander lieben. Zweitens dürfen sie dem Herzen ihres Partners keinen Kummer bereiten. Drittens müssen sie ihre Kinder und Enkelkinder lehren, sexuelle Reinheit zu bewahren. Viertens müssen alle Mitglieder der Familie einander helfen und sich gegenseitig ermutigen, damit sie eine wahrhaft ideale Familie werden. Keuschheit vor der Ehe und Treue in der Ehe sind von äußerster Wichtigkeit. Das lehre ich, damit die jungen Menschen ihr höchstes Potenzial als Menschen entfalten und gesunde Familien schaffen und bewahren können. Die Hochzeit ist mehr als ein einfaches Zusammentreffen von Mann und Frau. Sie ist eine wertvolle Zeremonie und ein Versprechen, Gottes Schöpfungswerk fortzusetzen. Die Ehe ist der Weg, auf dem ein Mann und eine Frau eins werden, neues Leben schaffen und wahre Liebe verwirklichen. Durch die Ehe wird eine neue Zukunft erschaffen. Gesellschaften werden gebildet, Nationen werden aufgebaut. Gottes Friedenswelt wird mit verheirateten Paaren im Mittelpunkt verwirklicht. Die Familie ist der Ort, wo Gottes himmlisches Königreich entsteht. Darum müssen Ehemann und Ehefrauen Zentren des Friedens sein. Aber die Liebe darf nicht nur auf Mann und Frau beschränkt bleiben, sondern das Paar sollte auch seiner Großfamilie Harmonie bringen können. Es reicht nicht, dass Ehemann und Ehefrau in Liebe gut zusammenleben. Alle Verwandten müssen ebenfalls einander lieben. Ich rate Bräuten und ihren Bräutigammen, dass sie viele Kinder bekommen sollen. Vielen Kindern das Leben zu schenken und sie großzuziehen, ist ein Segen von Gott. Es ist unvorstellbar, dass Menschen nach eigenen Standards urteilen und willkürlich wertvolles Leben abtreiben, das ihnen von Gott geschenkt wurde. Alles Leben, das in diese Welt hineingeboren wird, verkörpert Gottes Willen. Alles Leben ist edel und wertvoll. Darum muss man sich darum kümmern und es beschützen. Natürlich müssen Mann und Frau gegenseitiges Vertrauen bewahren und ihrer Liebe Nahrung geben. Das Versprechen, das ich gegenüber Menschen, die sich auf die Ehe vorbereiten, am meisten betone, heißt: Lehrt eure Kinder, sexuelle Reinheit zu bewahren. Es ist ein ganz einleuchtendes Versprechen, aber es ist schwierig geworden, es in unserer heutigen Gesellschaft zu halten. Je schlechter die Welt wird, desto wichtiger ist es jedoch, das Versprechen der sexuellen Reinheit strikt einzuhalten. Die Vollendung des Menschen und der Frieden in der Welt kommen durch die Familie zustande. Der Zweck der Religion besteht darin, dass alle guten Menschen werden, die dann eine ideale Welt des Friedens hervorbringen. Wie sehr Politiker auch die Köpfe zusammenstecken mögen, sie werden keinen Frieden schaffen können. Eine bedrohliche, wirkende Militärmacht wird keinen Frieden bringen. Der Anfangspunkt für Frieden ist die Familie. Als ich 1971 in Amerika ankam, wehte der Geist der promiskuitiven freien Sex durch das Land und die gesamte Bevölkerung befand sich in einem Zustand der Verwirrung. Junge Leute, die eine ausgezeichnete Ausbildung erhalten hatten, wurden einer nach dem anderen zerstört. Sexuelle Unmoral war so allgegenwärtig, dass sie zur Norm wurde. Geschlechtskrankheiten breiteten sich mit rasender Geschwindigkeit aus. Politiker, Akademiker und Klerus verschlimmerten das Problem. Sie wussten um dieses Problem, aber die meisten ignorierten es. Sie versuchten, vor der hässlichen Wirklichkeit die Augen zu verschließen, weil sie selbst ihre sexuelle Reinheit nicht bewahrt hatten. Menschen, die selbst sexuell nicht rein sind, können ihre Kinder nicht ermahnen, rein zu bleiben. Der Zerfall der Sexualmoral unter den Erwachsenen zerstört Familien und führt zum Ruin der Kinder. Unmoral und Zügellosigkeit im persönlichen Leben der Erwachsenen zerstören letztendlich das Leben ihrer Kinder. Die Ursache, warum der Grad des Glücks, den unsere Gesellschaft heute erlebt, nicht gleichwertig ist mit dem ihres materiellen Überflusses, liegt in der Zerrüttung der Familien. Um Familien zu retten, müssen die Erwachsenen erst einmal selbst ein ordentliches Leben führen. Dann ist es möglich, Kinder zu sexueller Reinheit zu erziehen. Die Mutter ist die Festung, die der Familie Schutz bietet. Wie sehr sich eine Gesellschaft auch verändern mag, eine Familie kann nur dann gesund und friedfertig dastehen, wenn die Mutter ein Herz der Hingabe und des Dienens besitzt. In einer solchen Familie können wunderbare Kinder aufwachsen. Wenn wir unsere Kinder erziehen, dann ist es von größter Wichtigkeit, was die Kinder in der Familie sehen und lernen. Eine Krabbe, die einen Seitwärtsgang hat, kann ihren Nachkommen nicht sagen, dass sie geradeaus gehen sollen. Die Eltern müssen ein gutes Vorbild vorleben. Wahre Kinder kommen aus wahren Familien. Wahrheit ist immer sehr einfach. Der schwierigste Aspekt im Familienleben ist, die Kinder gut zu erziehen. Wir bringen sie in Liebe zur Welt und ziehen sie in Liebe auf, aber sie wachsen nicht notwendigerweise so auf, wie sich ihre Eltern das wünschen. Noch schlimmer ist es, dass unsere heutige materialistisch orientierte Gesellschaft den unschuldigen Geist der jungen Menschen zerstört. Junge Menschen, die zu verantwortungsbewussten Erwachsenen heranwachsen sollten und Außergewöhnliches leisten könnten, gehen an Drogen verloren. Drogenvernebelte Zustände bewirken, dass diese Menschen die Verbindung zu ihrem eigenen Geist verlieren. Junge Leute, die ihren Geist verloren haben, verfallen der Kriminalität und der sexuellen Unmoral. Während der Pubertät denken Kinder, dass sich alles um sie drehen sollte. Darum haben sie die Tendenz, gegen alles zu rebellieren, was ihre Eltern auch sagen. Wenn Eltern nicht verständnisvoll reagieren, kann es sein, dass sich das Kind extrem egoistisch verhält. Auf der anderen Seite kann ein Kind während der Pubertät sehr tief von irgendetwas berührt werden, das sein Herz anspricht. Eventuell sieht das Kind an einem Herbsttag eine Dattelpflaume von einem Baum fallen, der schon alle seine Blätter verloren hat. Das Kind kann es sich nicht erklären, aber irgendwie ist es im Herzen damit verbunden und es wird lächeln und Glück empfinden. Das ist ein Zeichen dafür, dass Gottes ursprünglicher Charakter in seinem Herzen wohnt. Wenn sich Jugendliche aber auf sexuelle Beziehungen einlassen, dann trübt sich ihre Wahrnehmungsgabe und ihre Urteilskraft vermindert sich. Wenn sich ein Junge und ein Mädchen während der Pubertät treffen und miteinander sprechen, laufen sie möglicherweise rot an und ihr Herz beginnt schneller zu schlagen. Wenn in diesem Augenblick ihr Geist nicht mit Gottes Standard in Einklang gebracht wird, werden sie mit Sicherheit eine selbstbezogene Richtung einschlagen. Sie verlieren die notwendigen Mittel zur Kontrolle über ihre Körper. Während der Pubertät öffnen unsere Zellen die Tore der Liebe weit, sowohl im physischen Körper als auch im Geist. Unser geistiges Verlangen und das Verlangen unseres Körpers sind dazu da, miteinander eins zu werden und gemeinsam zu funktionieren. Wenn unsere Nase sich auf Liebe einstellt, mögen wir auf einmal Gerüche, die wir früher gar nicht leiden konnten. Wenn sich unser Mund auf Liebe einrichtet, beginnen wir Geschmack zu finden an etwas, das wir früher gehasst haben. Wir möchten die ganze Nacht lang Liebesgeschichten hören. Wir möchten die Person, die wir lieben, immer zu berühren. Heranwachsende beginnen zu denken, dass sie glücklich werden können, wenn sie einfach eine Liebesbeziehung beginnen. Aber Gott hat die Tore der Liebe erschaffen. Sie sollen sich nur öffnen, wenn die Zeit dafür reif ist. Kinder müssen verstehen, dass sie warten müssen, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Eltern müssen das ihren heranwachsenden Kindern ganz vorsichtig beibringen. Liebe ist ein Prozess, durch den wir Gott ähnlich werden können. Ganz gleich, was die Welt uns darüber sagen mag, Liebe ist nicht etwas, mit dem wir tun und lassen können, was immer uns gefällt. Während der Pubertät kann ein Kind sich sehr bemühen, das nachzuahmen, was es in einem aufregenden Film gesehen hat. Die Leute fragen, was ist daran falsch? Es ist falsch, weil verantwortungsloses Handeln zerstörerisch ist. Wenn Kinder erwachsen werden und Weisheit und Wissen erlangen, können sie ihre sozialen Erfahrungen und ihre Umwelt beherrschen. Sie sind dann wirklich frei, das auch zu tun, aber noch nicht während ihrer Pubertät. Warum sagen wir, gebt einem Kind kein Messer in die Hand? Weil das Kind damit herumfuchteln würde. Das Kind mag verstehen, wie man mit einem Messer schneidet, aber es schneidet unkontrolliert. Das Kind mag sogar seiner Mutter in die Finger schneiden. Weil Kinder noch nicht vollständig die Konsequenzen verstehen, geben wir ihnen kein Messer in die Hand. Die Kombination von Eltern, die ihren Kindern nicht den Wert der Reinheit vermitteln, und Kindern, die gegen ihre Eltern rebellieren, führt dazu, dass Familien auseinanderbrechen. Dann brechen auch Gesellschaften auseinander. Aus diesem Grund werden Nationen zerstört. Dadurch wird die ganze Menschheit zugrunde gerichtet. Lieben heißt geben und vergessen. Die Familie ist die einzige Institution, die Gott geschaffen hat. Sie ist die Schule der Liebe, in der Menschen lernen können, wie man einander liebt und miteinander in Frieden zusammenlebt, und sie ist das Trainingszentrum, in dem wir üben, wie man auf dieser Welt einen Palast des Friedens errichtet. Dort lernen wir, Ehemänner oder Ehefrauen zu werden, die zum Wohl ihres Partners leben, und wie wir als Ehemann oder Ehefrau Reisende auf dem ewigen Pfad der Liebe werden. Die Familie ist das Basislager für Weltfrieden. Sie muss so sein, dass die Kinder sagen werden, wir haben unsere Mutter und unseren Vater nie miteinander streiten sehen. Wir treffen im Leben auf die verschiedensten Dinge. Sogar das liebevollste Paar kann Zeiten erleben, in denen es miteinander zankt, ärgerlich ist und laut wird. Wenn die Kinder ins Zimmer kommen, muss es jedoch sofort aufhören. Ganz gleich, wie verärgert ein Ehemann sein mag, er muss friedfertig mit seiner Frau umgehen, wenn die Kinder anwesend sind. Die Kinder müssen in dem Glauben aufwachsen, dass ihre Familie mit Freude erfüllt ist und dass sich ihre Eltern immer lieben. Eltern sind wie ein zweiter Gott für ihre Kinder. Wenn wir unsere kleinen Kinder fragen, wen habt ihr lieber, Gott oder Mami oder Papi? Und wenn sie antworten, dass sie ihre Mami und ihren Papi mehr lieben, dann bedeutet das, dass sie Gott auch gern haben. Die wertvollste Erziehung findet in der Familie statt. Wir werden weder Glück noch Frieden an irgendeinem anderen Ort finden. Die Familie ist das Königreich Gottes gedacht. Es würde nichts bedeuten, wenn eine Person unglaublich reich und bekannt wäre oder sogar die ganze Welt besäße. Wenn etwas mit der Familie dieser Person nicht stimmt, dann kann sie nicht wirklich glücklich sein. Das himmlische Königreich beginnt in der Familie. Wenn ein Ehemann und eine Ehefrau miteinander in wahrer Liebe verbunden sind und eine ideale Familie errichten, dann werden sie direkt mit der Welt verbunden sein. Ich habe etwas sehr Interessantes gesehen, als ich im Gefängnis in Danbury war. Wir benutzten einen Traktor zum Einebnen eines Abhangs, um einen Tennisplatz zu errichten. Wenn es zu regnen begann, warteten wir, bis es wieder aufhörte und machten weiter, sobald die Sonne wieder hervorkam. Dieser Prozess, anfangen und wieder aufhören, setzte sich monatelang so fort. Wir hatten eine Zeit lang eine Regenperiode und konnten 20 aufeinanderfolgende Tage lang nicht arbeiten. Als der Regen aufhörte und wir wieder mit der Arbeit beginnen konnten, entdeckten wir, dass ein Wasservogel sein Nest dort gebaut hatte, wo einige Wasserpflanzen wuchsen. Dieser Platz befand sich nur ein paar Meter entfernt von dem Ort, wo die Gefangenen ihre Spaziergänge machten. Zuerst bemerkten wir den Vogel nicht einmal. Seine Tarnung war so perfekt, dass seine Federn leicht mit Wasserpflanzen verwechselt werden konnten. Als das Vogelweibchen dann seine Eier gelegt hatte, konnten wir aber erkennen, dass da ein Vogel im Gras versteckt saß. Der Vogel saß auf einigen Eiern, die wie schwarze Kieselsteine aussahen. Als die Jungvögel ausgeschlüpft waren, flog die Mutter fort, um Nahrung zu suchen, brachte sie zum Nest und steckte sie in die Schnäbel der Jungen. Wenn die Vogelmutter mit der Nahrung zurückkam, flog sie aber nicht direkt zum Nest, sie landete etwas entfernt vom Nest und setzte dann den Rest des Weges zu Fuß fort. Jedes Mal näherte sie sich dem Nest aus einer anderen Richtung. Sie benahm sich so weise, damit es für andere schwieriger war, das Nest mit den Jungen zu finden. Die Jungen fraßen die Nahrung, die ihnen ihre Mutter gebracht hatte, und wurden immer größer. Wenn manchmal einer der Gefangenen dem Nest zu nahe kam, flog die Mutter auf und jagte ihn mit ihrem scharfen Schnabel fort. Sie fürchtete, dass die Gefängnisinsassen ihren Jungen schaden würden. Der Wasservogel verstand die wahre Liebe von Eltern. Wahre Liebe ist bereit, sogar das eigene Leben zu opfern. Sie ist nicht berechnend. Das Herz des Vogels war bereit, wenn nötig, sein Leben zu riskieren, um seine Nachkommen zu schützen, war voller wahrer Liebe. Eltern gehen den Pfad der Liebe, ungeachtet dessen, wie schwierig er wird. Eltern sind sogar bereit, ihr Leben zu opfern, wenn es nötig sein sollte. Das ist wahre Liebe. Das Wesen der Liebe ist, dass man jeden Gedanken, andere für eigene Zwecke zu gebrauchen, ablegt. Liebe bedeutet, zum Wohl anderer zu leben und für das Ganze zu geben. Liebe gibt und vergisst, dann sogar bereits gegeben zu haben und gibt immer wieder, ohne damit aufzuhören. Das ist eine Liebe, die mit Freude gibt. Es ist wie das Herz, das eine Mutter fühlt, wenn sie ihr Baby in ihre Arme nimmt und es an ihrer Brust stillt. Eltern werden für ihre Kinder leiden, bis es scheint, als ob ihre Knochen dahinschwinden würden. Aber sie haben niemals das Gefühl, dass ihre Anstrengungen schwer sind. So sehr lieben sie ihre Kinder. Wahre Liebe beginnt mit Gott und kommt von Gott zu uns. Wenn also die Eltern zu ihren verheirateten Kindern sagen, wenn ihr einander liebt, dann beruht es auf der Güte eurer Eltern. Dann müssen die Kinder in der Lage sein zu erwidern, wenn ihr für mich nicht so einen Partner gefunden hättet, ich weiß nicht, was ich dann getan hätte. Die Familie ist ein Bündel voller Liebe. Wenn wir in das himmlische Königreich eingehen und dieses Bündel auspacken, werden ein wundervoller Vater und eine wundervolle Mutter zum Vorschein kommen. Schöne Kinder werden herausspringen. Ein wohlwollender Großvater und eine ebensolche Großmutter werden hervorkommen. Das ist das Bündel der Liebe. Die Familie ist der Bereich, in dem Gottes Ideal erfüllt ist und der Ort, wo wir die Vollendung der Arbeit Gottes sehen können. Gottes Wille ist es, eine Welt hervorzubringen, in der Liebe zur Wirklichkeit wird, und die Familie ist der Ort, an dem Gottes Liebe überfließt. Wir brauchen nur das Wort Familie zu hören, dann beginnen wir zu lächeln. Das kommt aus der überquellenden, wahren Liebe in der Familie, die wirklich zum Wohl aller Familienmitglieder liebt. Wahre Liebe gibt Liebe, dann vergisst sie, was sie schon gegeben hat, und gibt noch einmal. Die Liebe, die Eltern dazu bringt, für ihre Kinder zu leben, und Großeltern für ihre Enkelkinder, ist wahre Liebe. Die Liebe, die einen Menschen dazu veranlasst, sein Leben für sein Land zu geben, das ist wahre Liebe. Die friedvolle Familie ist der Baustein des Himmels. Viele westliche Menschen leben ein wirklich einsames Leben. Ihre Kinder verlassen das Haus, wenn sie 18 geworden sind, und die Eltern werden sie vielleicht nur zum Erntedankfest und zu Weihnachten zu Gesicht bekommen. Viele Kinder besuchen ihre Eltern nie, um einfach zu sehen, wie es ihnen geht. Wenn die Leute einmal geheiratet haben, leben sie mit ihrem Ehepartner unabhängig von ihrer Familie, bis ihre Eltern so alt werden, dass sie allein nicht mehr zurechtkommen. Wenn es soweit ist, bringen sie ihre Eltern in ein Altenpflegeheim. Deshalb ist es verständlich, dass einige Leute aus dem Westen die Kultur des Ostens beneiden. Viele ältere Menschen im Westen denken, im Osten leben die Großeltern als Senioren in ihrer Familie, und das ist wirklich wunderbar. Die Kinder respektieren ihre alt gewordenen Eltern. So sollten die Menschen zusammenleben. Was ist gut daran, in einem Pflegeheim zu liegen und am Leben zu bleiben, wenn man nicht die Möglichkeit hat, seine Kinder zu sehen und nicht weiß, welcher Tag gerade ist? Unglücklicherweise zerfallen allmählich, aber auch im Osten, die Familienstrukturen. Auch wir verwerfen Traditionen, wie tausende von Jahren weitergegeben wurden. Wir haben unsere traditionelle Kleidung, unsere Essgewohnheiten und unsere Familienstruktur verworfen. Die Zahl der älteren Mitbürger, die in Korea allein leben, steigt stetig an. Jedes Mal, wenn ich in den Nachrichten die Geschichten von einsamen alten Menschen sehe, macht mich das traurig. Eine Familie ist da, wo Generationen zusammenleben. Wenn die Mitglieder einer Familie verstreut leben und die Eltern allein gelassen werden, dann ist das keine Familie mehr. Die Großfamilie ist eine wunderbare koreanische Tradition. Ich empfehle, dass drei Generationen in einer Familie zusammenleben, nicht einfach nur deshalb, weil dies ein Weg ist, die Tradition unseres Landes zu erhalten. Wenn ein Mann und seine Frau und ein Kind haben, dann vermitteln sie ihrem Kind alles, was sie können. Was sie weitergeben können, ist jedoch begrenzt. Die Eltern repräsentieren die Gegenwart und die Kinder die Zukunft. Die Großeltern repräsentieren die Vergangenheit. Das bedeutet, nur wenn Großeltern, Eltern und Kinder zusammenleben, können die Kinder alle guten Dinge der Vergangenheit und Gegenwart erben. Den eigenen Großvater zu lieben und zu respektieren bedeutet, die Geschichte der Vergangenheit zu erben und von der vergangenen Welt zu lernen. Die Kinder lernen von ihren Eltern viele wertvolle Weisheiten für das Leben in der Gegenwart, während diese durch ihre Liebe zu ihren Kindern die Zukunft vorbereiten. Die Großeltern sind die Repräsentanten Gottes. Wie intelligent ein junger Mann auch sein mag, er kann nicht alle Geheimnisse dieser großen Welt kennen. Junge Menschen können nicht alle Geheimnisse des Lebens kennen, die das Älterwerden für sie bereithält. Das ist der Grund, warum der Großvater die Geschichte der Familie repräsentiert. Der Großvater ist ein wertvoller Lehrer, der all die Weisheiten, die er durch viele Erfahrungen während seines Lebens angesammelt hat, an seine Enkelkinder weitergibt. Der älteste Großvater der Welt ist Gott. Wenn wir in unserem Leben die Liebe des Großvaters erleben und für den Großvater da sind, dann werden wir in unserem Leben Gottes Liebe verstehen und für ihn leben. Wir müssen diese Tradition beibehalten, um die geheime Schatzkammer von Gottes Königreich zu öffnen und seinen Schatz der Liebe in Empfang zu nehmen. Jedes Land, das seine alten Menschen nicht beachtet, verliert seinen nationalen Charakter und ignoriert seine Wurzeln. Wenn der Herbst kommt, holt der Kastanienbaum allmählich immer weniger Wasser aus dem Boden und seine Blätter beginnen abzufallen. Die äußere Schale der Kastanie fällt ab und auch die innere Schale, die die eigentliche Nuss umgibt, vertrocknet. Das ist der Kreislauf des Lebens. Bei den Menschen ist es genauso. Wir werden als Kind geboren, wachsen mit der Liebe unserer Eltern heran, treffen einen wundervollen Partner und heiraten. Das alles sind die Glieder einer Lebenskette, die aus Liebe gemacht ist. Am Ende werden wir wie Kastanien, die im Herbst vertrocknen. Alte Menschen sind keine gesonderte Kategorie von Menschen. Wir werden alle alt. Wir dürfen alte Menschen nicht respektlos behandeln, wie senil sie auch werden mögen. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, alles ist erreichbar, wenn zu Hause Harmonie herrscht. Wenn in der Familie Frieden herrscht, dann geht alles gut. Die friedvolle Familie ist ein Baustein für das himmlische Königreich. Die Familie funktioniert durch die Kraft der Liebe. Wenn wir das Universum so lieben, wie wir unsere Familie lieben, dann kann uns nichts aufhalten und wir können hingehen, wohin wir wollen. Gott existiert im Zentrum der Liebe, als Eltern des gesamten Universums. Deswegen muss die Liebe in der Familie direkt mit Gott verbunden sein. Wenn die Familie in Liebe vollendet ist, dann wird das Universum vollendet. 10 Jahre Tränen erweichen das Herz eines Schwiegervaters. Vor nicht allzu langer Zeit verbreiteten koreanische Medien die Geschichte einer japanischen Frau in Miryang, Korea, die eine Auszeichnung für ihre besondere Hingabe an ihre Familie erhielt. In dem Artikel stand, dass sie als Ehefrau eines Koreaners, mit dem sie durch eine religiöse Gemeinschaft bekannt geworden war, nach Korea kam. Er hatte sie gegen den Widerstand seiner Familie geheiratet. Die japanische Ehefrau kümmerte sich aufopferungsvoll um ihre gehbehinderte koreanische Schwiegermutter und ihren betagten Schwiegervater. Im Artikel stand, dass die Leute in der Gemeinde vorgeschlagen hatten, sie für ihre aufopferungsvolle Hingabe auszuzeichnen. Die Schwiegermutter war von der Hüfte abwärts gelähmt und wurde von den koreanischen Gesundheitsbehörden als Körperbehinderte des zweithöchsten Grades eingestuft. Vom ersten Tag ihrer Ehe an trug die Schwiegertochter ihre Schwiegermutter auf dem Rücken zu verschiedenen Krankenhäusern, damit sie behandelt werden konnte. Weil sie sich so viel Zeit für ihre Schwiegereltern nahm, hatte sie kaum Zeit, ihre eigene Familie in Japan zu besuchen. Als sie hörte, dass sie für ihr Verhalten ausgezeichnet werden sollte, protestierte sie und sagte, sie hätte einfach nur das Richtige getan. Diese japanische Schwiegertochter in den Medien berichten, ist Kazuko Yashima. Sie kam durch die internationalen und interkulturellen Eheschließungen unserer Kirche nach Korea. Dies sind Eheschließungen, bei denen Männer und Frauen von verschiedenen Religionen, Nationen und Rassen zusammengeführt werden. Es gibt viele junge Männer in den ländlichen Gebieten Koreas, die keine Braut finden können. Die Bräute, die durch diese internationalen und interkulturellen Eheschließungen nach Korea kommen, tun das, ohne Bedingungen zu stellen. Sie kümmern sich um ihre alten Schwiegereltern, inspirieren ihre Ehemänner, damit sie Kraft und Hoffnung haben, bringen Kinder zur Welt und ziehen sie groß. Sie leben in den ländlichen Gemeinden, die von Koreanern verlassen wurden, weil es so schwierig ist, dort zu leben. Wie wundervoll und wertvoll ist das, was sie tun. Dieses Programm gibt es seit über 30 Jahren. Durch solche internationale und interkulturelle Eheschließungen haben sich Tausende von Frauen aus anderen Ländern in Korea niedergelassen. In den ländlichen koreanischen Gemeinden, deren junge Leute in die Städte abgewandert sind und in denen man lange kein Baby mehr schreien gehört hat, freuen sich die alten Leute so sehr, wenn diesen Paaren Kinder geboren werden, und sie behandeln die Babys so, als wären es ihre eigenen Enkelkinder. In einer Grundschule in der Chungcheong-Provinz sind über die Hälfte der 80 Schüler Kinder aus den internationalen und interkulturellen Ehen, die durch unsere Kirche vermittelt wurden. Der Schuldirektor meinte, die Schule müsse geschlossen werden, wenn die Schülerzahl noch weiter sinken würde. Deshalb bete er jeden Tag dafür, dass unsere Kirchenmitglieder nicht aus der Gemeinde fortziehen. Im heutigen Korea besuchen um die 20.000 Kinder aus internationalen und interkulturellen Ehen die Grundschulen überall im Land. Jedes Jahr, etwa um den Jahrestag der Unabhängigkeit Koreas von Japan, werden in den Fernsehnachrichten Reportagen über ungewöhnliche Japaner gezeigt, die vor der Kamera stehen und sich für die Taten ihres Landes während der Besatzung Koreas entschuldigen. Sie selbst haben diese Verbrechen nicht begangen, doch sie entschuldigen sich für die Taten ihrer Vorfahren. Die meisten dieser Leute sind Mitglieder unserer Kirche. Sie haben durch internationale und interkulturelle Ehen Mauern eingerissen, die unsere Nationen trennen. Durch ihre Aktionen bröckeln die Mauern in den Herzen der Koreaner, die Japaner als ihre Feinde betrachten, mehr und mehr. 1988 wollte ein gebildeter junger Mann, der unserer Kirche beigetreten war, heiraten und bemühte sich um eine passende Frau. Er wurde mit einer japanischen Frau bekannt gemacht. Der Vater dieses jungen Mannes reagierte aber sehr negativ auf diese Verbindung. »Es gibt so viele Frauen auf der Welt. Musst du unbedingt eine Japanerin heiraten?«, sagte er. Während der japanischen Besatzung war sein Vater einer von den Koreanern, die gezwungen worden waren, in einem Kohlebergwerk im Verwaltungsbezirk Iwate im Nordwesten von Japan zu arbeiten. Unter Lebensgefahr flüchtete er aus diesem Bergwerk und marschierte gut über einen Monat lang bis nach Shimonoseki, wo er es geschaffte, auf einem Schiff zurück nach Korea zu kommen. Er hegte noch immer einen riesengroßen Hass gegen Japan. Als er hörte, dass sein Sohn sich mit einer japanischen Frau verlobt hatte, drohte er, ihn zu enterben. »Du übst Verrat an deiner Familie«, sagte er. »Ich werde deinen Namen aus dem Familienstammbaum entfernen lassen. Keine Frau aus diesem Feindesland wird jemals einen Fuß in dieses Haus setzen. Also nimm sie und verschwinde. Sie ist nicht die Richtige für dich und darum ist es mir gleichgültig, wenn du weggehst oder stirbst.« Der Vater war unerbittlich, doch der junge Mann ging und tat, was er für richtig hielt. Er heiratete die japanische Frau und brachte seine Braut in seinen Heimatort in Nagan, Korea. Der Vater öffnete nicht einmal die Eingangstür für sie. Einige Zeit später akzeptierte er widerwillig die Ehe, aber er schikanierte seine Schwiegertochter weiterhin. Jedes Mal, wenn sie mit etwas Schwierigkeiten hatte, sagte er, das ist nichts im Vergleich zu dem, was mir deine Leute angetan haben. Du hättest damit rechnen müssen, dass als du beschlossen hast, in unsere Familie einzuheiraten. Jedes Mal, wenn die Verwandten anlässlich eines großen Feiertages zusammenkamen, musste sie neben dem Schwiegervater sitzen. Er erzählte ihr dann, was ihm alles im Iwate-Kohlebergwerk angetan worden war. Jedes Mal, erwiderte die Schwiegertochter, Vater, ich entschuldige mich bei dir für Japan, es tut mir leid. Sie weinte und bat ihn um Vergebung. Solange wie er seinem Ärger Luft machte, hörte sie ihm zu, obwohl er wieder und wieder die gleichen Geschichten erzählte und sie entschuldigte sich jedes Mal. Das ging etwa 10 Jahre lang so weiter, bis er eines Tages damit aufhörte. Die Verwandten bemerkten, dass seine kalte Haltung seiner Schwiegertochter gegenüber viel wärmer geworden war und er schien sie sogar zu mögen. Deshalb fragten sie ihn, wieso bist du jetzt so freundlich zu deiner Schwiegertochter? Sie ist eine Japanerin. Hast du sie nicht mehr? Ich hasse sie nicht mehr, sagte er. All der Hass, der sich in meinem Herzen angesammelt hatte, ist weg. Ich habe sie eigentlich nie wirklich gehasst, fügte er hinzu. Ich habe nur meinem Herzen ihr gegenüber Luft gemacht und den ganzen Hass herausgelassen, der sich in mir aufgestaut hatte, weil ich unter Zwang in diesem Bergwerk arbeiten musste. Ihretwegen ist der ganze Hass verschwunden. Aber jetzt werde ich freundlich zu ihr sein, denn sie ist wahrhaft meine Schwiegertochter. Die Schwiegertochter bezahlte für die Vergehen der Japaner. Dies ist ein Beispiel für den Weg der Wiedergutmachung, der die Menschheit zu einer Welt des Friedens führen wird. Die wahre Bedeutung der Ehe. Internationale und interkulturelle Ehen sind der schnellste Weg zu einer idealen Welt des Friedens. Was dem Anschein nach eine Ewigkeit dauern würde, kann wie durch ein Wunder in dieser Art von Ehe innerhalb von gerade einmal 2 oder 3 Generationen erreicht werden. Die Menschen sollten über nationale und kulturelle Grenzen hinweg Partner aus Ländern heiraten, die als Feinde angesehen werden, damit die Welt des Friedens umso schneller kommen kann. Es mag vorkommen, dass jemand Menschen aus einem Volk oder aus einer bestimmten Kultur hasst und denkt, dass er so jemanden nicht einmal anschauen möchte. Aber wenn jemand aus einem solchen Land sein Ehepartner wird, dann ist diese Person schon auf halbem Weg, ein Bürger des anderen Landes zu werden. Aller Hass schmilzt fort. Wenn sich das über 2 oder 3 Generationen hindurch fortsetzt, können die Wurzeln des Hasses ausgemerzt werden. Weiße und schwarze Menschen werden einander heiraten. Japaner werden Koreaner und Menschen aus Afrika heiraten. Viele Millionen gehen solche internationale und interkulturelle Ehen ein. Als Resultat wird eine völlig neue Erblinie geschaffen. Eine neue Art von Mensch wird geboren, der die Grenzen von Weiß, Schwarz oder Gelb überschreitet. Ich spreche nicht nur von Ehen, die internationale Grenzen überwinden. Das Gleiche gilt auch für Leute aus unterschiedlichen Religionen oder Religionsgemeinschaften, die untereinander heiraten. Ehen zwischen Angehörigen aus unterschiedlichen Religionen sind sogar schwieriger als internationale Ehen. Selbst wenn die Anhänger von zwei religiösen Gruppen über Jahrhunderte hinweg gegeneinander gekämpft haben, so ist es doch möglich, zwischen ihnen Harmonie zu schaffen, wenn ihre Anhänger einander heiraten. In einer solchen Ehe wird sich ein Partner nicht dem anderen verschließen, nur weil er in einer anderen Tradition erzogen wurde. Das Wichtigste ist, jungen Menschen die Heiligkeit und den Wert der Ehe zu lehren. Korea hat heute eine der niedrigsten Geburtenraten der Welt. Keine Kinder zu haben, ist gefährlich. Ein Land ohne Nachkommen hat keine Zukunft. Ich lehre junge Leute, dass sie während ihrer Jugend ihre sexuelle Reinheit bewahren, dann die Segnung empfangen und mindestens 3 Kinder haben sollen. Kinder sind ein Segen, der uns von Gott geschenkt wird. Wenn wir Kinder zur Welt bringen und sie aufziehen, dann sehen wir Bürger des himmlischen Königreiches groß. Darum ist es eine große Sünde, unmoralisch zu leben und Babys abzutreiben, die durch einen solchen Lebensstil gezeugt wurden. Wir heiraten nicht für uns selbst, sondern um unseren Partners willen. Wenn wir uns nach einem Ehepartner umschauen und dabei nur nach einer schönen Person suchen oder einer Person mit einem guten Lebensstandard, dann machen wir einen Fehler. Menschen müssen füreinander leben. Wir sollten dieses Prinzip auch in unserer Ehe anwenden. Ungeachtet dessen, wie ungebildet oder hausbacken ein Ehekandidat sein mag, sollten wir bei der Hochzeit ein Herz haben, das ihn oder sie sogar mehr liebt, als wenn er oder sie gebildet und sehr schön wäre. Gottes Liebe ist die wertvollste von allen Segnungen. In der Ehe erhalten wir diesen Segen der Liebe und praktizieren ihn in unserem Leben. Wir müssen diese wertvolle Bedeutung der Ehe verstehen, unser Leben in der Ehe im Rahmen der wahren Liebe führen und wahre Familien hervorbringen. Aus dieser Perspektive ist Weltfrieden kein so unmögliches Unterfangen. Es beginnt mit friedvollen Familien, die friedvolle Gesellschaften schaffen und Konflikte zwischen den Ländern aus der Welt eliminieren. Das wird zum Weltfrieden führen. Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig intakte Familien sind, sowie die enorme Verantwortung, die solche Familien zu tragen haben. Der Gedanke, es genügt mir, dass ich selbst gut lebe und dass meine Familie gut lebt, ist mir völlig fremd. Die Ehe ist nicht nur Sache von Braut und Bräutigam. Ehe schafft Beziehungen zwischen zwei Familien und bringt Versöhnung zwischen Clans und Ländern. Jeder akzeptiert die unterschiedliche Kultur des anderen und überwindet die Ressentiments und den Hass, die sich im Verlauf der Geschichte aufgebaut haben. Wenn ein Koreaner und eine Japanerin einander heiraten, trägt das zur Versöhnung zwischen den zwei Ländern bei. Wenn eine weiße und eine schwarze Person heiraten, dann tragen sie zur Versöhnung zwischen den zwei Rassen bei. Die Kinder aus solchen Ehen repräsentieren Harmonie, weil sie die Erblinien aus zwei Rassen erben. Sie repräsentieren einen Neubeginn für die Menschheit, der die Rassen transzendiert. Wenn sich das ein paar Generationen lang so fortsetzt, werden Spaltungen und Feindseligkeiten zwischen Nationen, Rassen und Religionen verschwinden und die Menschheit wird eine Familie werden, die in einer Welt des Friedens lebt. Seit einigen Jahren heiraten immer mehr Koreaner Ausländer und wir sehen immer mehr Familien, deren Mitglieder sich aus unterschiedlichen Nationalitäten und Religionen zusammensetzen. Koreaner haben dafür sogar einen eigenen Ausdruck geprägt, der multikulturelle Familie bedeutet. Es ist nicht leicht für einen Mann und eine Frau, die in unterschiedlichen Kulturen erzogen wurden, eine Familie zu gründen und in Liebe zusammenzuleben. Besonders in Korea, das traditionell eine homogene Kultur hat, müssen sich Partner in solchen Ehen besonders anstrengen, um einander zu verstehen und füreinander zu sorgen. Warum unsere Mitglieder in ihren internationalen und interkulturellen Ehen erfolgreich sind, ist darin begründet, dass sie in ihrem Zusammenleben Gott zu ihrem Mittelpunkt machen. Verschiedene Wohlfahrtsorganisationen in Korea versuchen Partnern in multikulturellen Ehen durch Kurse in koreanischer Sprache und Kultur zu helfen, damit die Ehen gelingen. Solche Anstrengungen führen jedoch nicht zum Ziel, solange sich die Vorstellung von der Ehe nicht ändert. Wer denkt, warum habe ich diesen Mann geheiratet? Wenn ich diesen Mann nicht geheiratet hätte, wäre mein Leben besser verlaufen, schafft die Atmosphäre für eine Ehe, die zur Hölle wird. Es ist wichtiger, zu einem korrekten Verständnis von Ehe zu gelangen, als die koreanische Sprache und Kultur zu studieren. Ehe heißt nicht einfach, dass ein Mann und eine Frau im heiratsfähigen Alter zusammenkommen und fortan ihr Leben miteinander teilen. Ehe ist etwas, das auf der Grundlage von Opfern errichtet wird. Der Mann muss zum Wohl der Frau leben und die Frau zum Wohl des Mannes. Wenn wir fortwährend zum Wohl unseres Gatten oder unserer Gattin leben, wird unsere selbstsüchtige innere Haltung völlig verschwinden. Das Herz, das sich auf diese Weise opfert, ist das Herz der Liebe. Liebe bedeutet nicht, dass ein Mann und eine Frau miteinander sich einander treffen und eine gute Zeit miteinander haben. Liebe bedeutet, sein Leben aufzuopfern. Wenn wir heiraten, dann müssen wir das auf der Grundlage der Entschlossenheit tun, dass unser Leben unserem Partner gehört. Wahre Liebe ist in wahren Familien zu finden. Wie sehr ein Mann und eine Frau einander auch lieben mögen, damit eine glückliche Familie entstehen kann, müssen Eltern da sein, die einen Schutzschild für ihr Heim bilden, und es muss mindestens ein Kind da sein, das von den Eltern geliebt wird. Wenn eine Familie beschützt ist, wird sie zu einem warmen Nest für Glück und Liebe. Auch eine in der Gesellschaft sehr erfolgreiche Persönlichkeit wird eine unglückliche Familie haben, wenn dieser Schutz zusammenbricht. Die Basis der Liebe ist das opferbereite Herz, das alles für das Wohl des anderen gibt. Der Grund, warum Elternliebe wahre Liebe ist, liegt in der Bereitschaft von Eltern, ihren Kindern alles zu geben. Und wenn sie alles gegeben haben, dann möchten sie sogar noch mehr geben. Eltern, die ihre Kinder lieben, erinnern sich nicht einmal mehr daran, was sie ihren Kindern gegeben haben. Keine Eltern würden Buch führen über all die Schuhe und Kleidung, die sie für ihr Kind gekauft haben, und dann sagen, so viel habe ich für dich ausgegeben. Stattdessen geben Eltern alles, was sie haben, und sagen, ich wünschte, ich könnte mehr für dich tun, und es tut mir leid, dass ich einfach nicht mehr geben kann. Als Kind bin ich meinem Vater immer hinterhergelaufen, wenn er seine Bienenvölker versorgt hat, und habe das Verhalten der Bienen beobachtet. Wenn eine Biene, die in einem Blumengarten umherflog, den Duft einer Blume erkannt hatte, setzte sie sich auf die Blüte und hielt sich mit ihren Beinen darauf fest. Dann steckte sie ihre Nase tief in die Blüte hinein, sodass ihr hinteres Ende nach oben zeigte, während sie den Nektar aufsaugte. Wenn man an ihrem Hinterleib zog, ließ sie nicht von der Blüte ab. Sie riskierte ihr Leben, um an der Blüte dranbleiben zu können. Die Liebe von Eltern, die sich ihrer Familie widmen, ist wie die Honigbiene, die sich an einer Blüte festhält. Selbst wenn ein Elternteil sein eigenes Leben verlieren sollte, würde er nie das Band der Liebe loslassen, das ihn mit seinem Kind verbindet. Eltern würden für das Wohl des Kindes ihr Leben geben und später vergessen, dass sie es getan haben. Das ist die wahre Liebe von Eltern. Ganz gleich, wie weit oder gefährlich der Weg auch sein mag, Eltern gehen ihn gern. Elternliebe ist die größte Liebe, die es auf der Erde gibt. Ein Mensch mag in einem wundervollen Haus leben und exotische Speisen von den Bergen und aus den Meeren essen, aber wenn er keine Eltern hat, wird in seinem Herzen eine große Leere sein. Ein Mensch, der ohne Elternliebe aufgewachsen ist, fühlt eine Einsamkeit und Leere in seinem Herzen, die durch nichts aufgefüllt werden kann. Die Familie ist der Ort, an dem wir wahre Liebe empfangen und an dem wir wahre Liebe erlernen. Kinder, die keine wahre Liebe erfahren, wenn sie klein sind, hungern ihr ganzes Leben lang nach Liebe und leiden emotionale Schmerzen. Nicht nur das, sie haben auch nicht die Möglichkeit, hohe moralische Pflichten zu erlernen, die sie für die Familie und die Gesellschaft erfüllen sollten. Wahre Familie ist ein Wert, der an keinem anderen Ort als in der Familie gelernt werden kann. Eine wahre Familie ist ein Ort, an dem ein Ehemann und eine Ehefrau einander lieben und füreinander leben, als wäre der Partner der Vater oder die Mutter und der Bruder oder die Schwester. Sie ist der Ort, an dem der Ehemann seine Ehefrau genauso liebt wie Gott und die Ehefrau ihren Ehemann genauso respektiert, wie sie Gott respektiert. Wir können in einer solchen Familie unsere Geschwister nicht im Stich lassen, in welche Schwierigkeiten wir auch dadurch kommen mögen. Wir können auch unsere Mutter nicht im Stich lassen. Darum kann es den Begriff Scheidung gar nicht geben. Der Ehemann ist seiner Frau gegenüber an der Stelle von Vater und älterem Bruder, so wie eine Frau niemals ihren Vater oder älteren Bruder im Stich lassen könnte, kann sie auch ihren Mann niemals im Stich lassen. Genauso könnte ein Mann niemals seine Frau im Stich lassen. Eine wahre Familie ist ein Ort, an dem beide Partner in Anerkennung des absoluten Wertes des anderen leben. Es kommt nicht darauf an, ob ein Mann und eine Frau aus unterschiedlichen Rassen oder Kulturen kommen. Wenn sie, nachdem sie die Liebe Gottes erfahren haben, eine Familie gegründet haben, dann kann es keinen Konflikt der Kulturen und Traditionen mehr unter den Kindern geben, die in diese Familie hineingeboren wurden. Diese Kinder werden die Kulturen und Traditionen der Heimat ihrer Mutter und der Heimat ihres Vaters genauso lieben und wertschätzen wie jeden ihrer beiden Eltern. Konflikte in multikulturellen Familien zu lösen, hängt nicht davon ab, ob sie mit einem bestimmten Wissen ausgestattet sind. Stattdessen liegt es an den Eltern einer solchen Familie, ihre Kinder in wahrer Liebe aufzuziehen. Die Liebe der Eltern geht in Fleisch und Blut der Kinder über und wird der Nährstoff, der die Kinder dazu befähigt, das Land ihrer Mutter und das Land ihres Vaters wie ein einziges Land zu akzeptieren und zu wundervollen Weltbürgern zu werden. Die Familie ist die Schule, in der die Liebe für die Menschheit gelehrt und gelernt wird. Wenn Kinder, die in der warmherzigen Liebe ihrer Eltern groß geworden sind, in die Welt hinausgehen, werden sie für Menschen in Schwierigkeiten in ähnlicher Weise sorgen, wie sie es zu Hause gelernt haben. Menschen, die in liebevollen Beziehungen mit ihren eigenen Brüdern und Schwestern aufwuchsen, werden in die Gesellschaft hinausgehen und ihren Nachbarn mit einem mitfühlenden Herzen begegnen. Menschen, die in Liebe groß geworden sind, werden jede Person, die sie in der Welt treffen, als Mitglied ihrer eigenen Familie betrachten. Der Anfangspunkt einer wahren Familie ist das liebende Herz, das Fremde wie Familienmitglieder in gleicher Weise behandelt und mit ihnen teilt. Ein weiterer Grund für die wichtige Bedeutung der Familie ist, dass sie sich ausdehnt und schließlich die ganze Welt umfasst. Eine wahre Familie ist die Basis für eine wahre Gesellschaft, eine wahre Nation und eine wahre Welt. Sie ist der Ausgangspunkt für eine Welt des Friedens, die das Reich Gottes ist. Eltern werden für ihre Kinder arbeiten, bis sie umfallen. Sie arbeiten jedoch nicht nur dafür, ihre eigenen Kinder ernähren zu können. Ein Mensch, dessen Herz mit Liebe überfließt, ist in der Lage, für andere und für Gott zu arbeiten. In der Familie bekommen wir so viel Liebe, dass unsere Herzen überfließen. Die Familie beschützt ihre Mitglieder in ihrer Umarmung, aber sie hat nicht die Funktion, die Liebe daran zu hindern, sich nach außen auszubreiten. Es ist vielmehr so, dass die Liebe in der Familie, in die umgebende Gemeinschaft überfließen soll. Wie viel von der Liebe auch überfließt, die Liebe in der Familie wird niemals austrocknen. Das ist so, weil sie aus Gott empfangen wird. Liebe, die wir von Gott erhalten, ist so, dass wir immer mehr davon ausgraben können, aber nie bis auf den Grund kommen. Je mehr wir danach graben, desto mehr Liebe quillt wie reines Quellwasser hervor. Jeder, der in dieser Liebe aufgezogen wurde, kann ein wahres Leben führen. Ein Vermächtnis der Liebe hinterlassen. Ein wahres Leben ist ein Leben, in dem wir unsere privaten Sehnsüchte aufgeben und ein Leben für das Allgemeinwohl führen. Diese Wahrheit wird von allen bedeutenden religiösen Leitern in der Vergangenheit und Gegenwart gelehrt, in Ost und West, von Jesus, Buddha und den Propheten Mohammed. Das Wissen um diese Wahrheit ist weit verbreitet. Es scheint jedoch, dass sie abgewertet worden ist. Der Lauf der Zeit oder die Veränderungen in der Welt können aber den Wert dieser Wahrheit nicht schmälern. Das ist so, weil das Wesentliche des menschlichen Lebens sich nie verändert, selbst wenn sich die ganze Welt um uns herum rasant verändert. Der Lehrmeister, der uns am nächsten steht, ist unser Herz. Unser Herz ist für uns wertvoller als unsere engsten Freunde und sogar wertvoller als unsere Eltern. Daher müssen wir im Laufe unseres Lebens regelmäßig unser Herz fragen: Lebe ich jetzt ein gutes Leben? Jeder kann sein Herz sprechen hören. Wer einmal erkannt hat, dass das Herz sein Meister ist, wird sein Herz polieren und sein ganzes Leben lang eine enge Beziehung mit seinem Herzen beibehalten. Wenn man sein Herz weinen und schluchzen hört, dann sollte man sofort innehalten. Was dem Herzen Leid verursacht, wird eine Person ruinieren. Was das Herz traurig macht, lässt diesen Menschen in Trauer verfallen. Damit der Mensch sein Herz so polieren kann, dass es so klar wie ein Kristall wird, muss er unbedingt Zeit im direkten Gespräch mit seinem Herzen verbringen, abgeschieden von der Welt und allein mit seinem Herzen. Es wird eine Zeit intensiver Einsamkeit sein. Doch der Augenblick, in dem wir unserem Herzen näher kommen, ist die Zeit des Gebets und der Meditation. Es ist eine Zeit, in der wir die wahren Eigentümer unseres Herzens werden können. Wenn wir uns vom Lärm der Welt um uns herum abwenden und unseren Gedanken erlauben, zur Ruhe zu kommen, können wir in die tiefsten Bereiche unseres Herzens blicken. Der lange Weg in uns hinein wird viel Zeit und Anstrengung erfordern, bis wir dorthin gelangen, wo unser Herz ruht. Das geschieht nicht innerhalb eines Tages. So wie die Liebe nicht nur unseretwegen da ist, sind auch Glück und Frieden nicht für uns allein da. Genau wie Liebe niemals ohne Partner existieren kann, gibt es ohne Partner weder Glück noch Frieden. All das kann nur im Kontext einer Beziehung mit einem Partner existieren. Nichts kann erreicht werden, wenn wir allein leben. Wir können nicht allein glücklich sein oder allein über Frieden reden. Da uns ein Partner zu Glück und Frieden befähigt, ist der Partner wichtiger als wir selbst. Stellen Sie sich eine Mutter vor, die ein Baby auf ihrem Rücken trägt, am Eingang einer U-Bahn-Station in Seoul sitzt und selbstgemachte Snacks an die vorbeieilenden Menschen verkauft. Damit sie rechtzeitig an einem solchen Platz in der morgendlichen Hauptverkehrszeit sein konnte, hat sie vielleicht die ganze Nacht mit der Zubereitung der Snacks verbracht. Dann hat sie ihr quengelndes Kind auf ihren Rücken genommen und ist zur Station gekommen. Passanten mögen sagen, oh, alleine könnten sie ganz gut zurechtkommen, wenn sie nicht für dieses Kind sorgen müssten. Aber die Mutter lebt ihr Leben zum Wohl ihres Kindes. Heute liegt die Lebenserwartung ungefähr bei 80 Jahren. 80 Jahre Freude, Ärger, Sorgen, Glück und all die anderen Emotionen zusammen scheinen eine lange Zeit zu sein. Aber wenn wir die private Zeit davon abziehen, die eine Person zum Schlafen, Arbeiten und Essen braucht, und dann die Zeit, in der wir reden, lachen, mit unserer Familie und unseren Freunden Spaß haben, an Hochzeiten und Begräbnissen teilnehmen und in der wir krank im Bett liegen, bleiben nur noch etwa 7 Jahre übrig. Eine Person kann 80 Jahre leben, aber davon bleiben nur 7 Jahre, um für das Wohl der Allgemeinheit zu wirken. Das Leben ist wie ein Gummiband. Die gleichen 7 Jahre können von 2 unterschiedlichen Menschen wie 7 oder wie 70 Jahre gelebt werden. Die Zeit an sich ist leer. Wir müssen sie mit Aktionen füllen. Das Gleiche gilt auch für das Leben eines Menschen. Jeder möchte in seinem Leben einen angenehmen Platz zum Schlafen und gute Dinge zum Essen haben. Doch Essen und Schlafen lassen einfach nur die Zeit vergehen. In dem Moment, in dem ein Mensch sein Leben aushaucht und sein Körper zur letzten Ruhe in der Erde gelegt wird, sind aller Wohlstand und Ruhm nicht mehr als eine Seifenblase, die zergeht. Nur die 7 Jahre, in denen der Mensch für das Gemeinwohl gelebt hat, werden als Erinnerung und Vermächtnis für die Nachwelt bleiben. Diese 7 Jahre sind alles, was in der Welt übrig bleibt von einem Leben, das 80 Jahre gedauert hat. Wir kommen nicht in diese Welt, noch gehen wieder von ihr aus eigenem Willen. Es ist uns nicht gegeben, unser Schicksal zu bestimmen. Wir wurden geboren, ohne dass wir es uns ausgesucht hätten. Wir leben, obwohl wir uns das nicht aussuchen konnten. Wir werden sterben, ohne dass wir es uns aussuchen können. Wir haben über diese Aspekte unseres Lebens keine Verfügungsgewalt. Wie können wir uns dann brüsten, besser zu sein als andere? Wir können nicht auf eigenen Wunsch hin geboren werden, Dinge besitzen, die für immer uns gehören oder unseren Tod vermeiden. Irgendeine Prahlerei unsererseits wäre somit jämmerlich. Selbst wenn wir in eine höhere Position als andere aufsteigen, ist doch die Ehre, die damit verbunden ist, nur vorübergehend. Auch wenn wir mehr Besitz anhäufen als andere, so müssen wir diesen an der Schwelle des Todes zurücklassen. Geld, Ehre und Wissen werden eines Tages fortgespült und verschwinden mit den Jahren. Wie vornehm und großartig jemand auch sein mag, er hat nichts als ein bedauernswertes Leben, das in dem Moment endet, wenn der Lebensfaden reißt. Die Menschen haben immer damit gerungen, zu begreifen, wer wir sind und warum wir leben. So wie wir nicht aus unserem eigenen Willen geboren sind, so ist unser Leben auch nicht für uns selbst. Zu dieser Erkenntnis müssen wir gelangen. Die Antwort auf die Frage, wie wir unser Leben führen sollen, ist daher einfach. Wir wurden aus der Liebe geboren und so müssen wir auch auf dem Pfad der Liebe durch unser Leben gehen. Unser Leben wurde geschaffen, indem wir die grenzenlose Liebe unserer Eltern empfingen. Darum müssen wir diese Liebe unser ganzes Leben lang zurückzahlen. Das ist der einzige Wert, den wir im Laufe unseres Lebens selbst wählen können. Der Erfolg oder der Misserfolg unseres Lebens hängt davon ab, wie viel Liebe wir in diese 80 Jahre, die uns gegeben sind, hineinpacken. Jeder wird irgendwann einmal seinen physischen Körper wie ein altes Gewand ablegen und sterben. Im Koreanischen wird das Wort zurückkehren als allgemeiner Ausdruck für Sterben verwendet. Zurückkehren heißt, dass wir dorthin zurückkehren, von wo wir gekommen sind. Das heißt, wir gehen zu unseren elementaren Wurzeln zurück. Im Universum bewegt sich alles in Zyklen. Der weiße Schnee, der sich in den Bergen sammelt, schmilzt und fließt die Abhänge hinunter, zuerst in Bächen, dann in Flüssen, die am Ende ins Meer münden. Dort absorbiert das Wasser die Wärme der Sonnenstrahlen und wandelt sich zu Wasserdampf, der in den Himmel aufsteigt und sich darauf vorbereitet, entweder zu Schneeflocken oder zu Regentropfen zu werden. Auf diese Weise zu unserem Ausgangsort zurückzukehren, nennen wir Tod. Wohin kehren die Menschen zurück, wenn wir sterben? Körper und Herz kommen zusammen und schaffen menschliches Leben. Sterben ist der Akt, durch den wir den Körper ablegen. Wir kehren also dorthin zurück, von wo das Herz gekommen ist. Wir können nicht über das Leben reden, ohne auch über den Tod zu sprechen. Wir müssen genau verstehen, was der Tod ist, auch wenn wir das nur außerhalb, nur deshalb tun, weil wir den Sinn des Lebens verstehen wollen. Welche Lebensweise einen echten Wert hat, kann nur ein Mensch verstehen, der in einer extremen Situation den Tod vor Augen hat und voller Verzweiflung zum Himmel fleht, noch einen Tag länger leben zu dürfen. Wenn unsere Tage dermaßen wertvoll sind, wie sollten wir sie dann leben? Was müssen wir erreichen, ehe wir die Schwelle des Todes überschreiten? Am wichtigsten ist es, nicht zu sündigen und ein Leben zu führen, das keine dunklen Schattenseiten hat. Es gibt viele religiöse und philosophische Debatten darüber, was Sünde ausmacht. Aber es ist doch klar, dass wir uns nicht auf Handlungen einlassen sollen, die uns Gewissensbisse verursachen. Wenn wir etwas tun, das uns ein schlechtes Gewissen bereitet, hinterlässt das immer einen Schatten in unserem Herzen. Die zweitwichtigste Sache ist, sich vorzunehmen, wesentlich mehr zu arbeiten als andere. Unser Leben ist begrenzt, es mag 60 Jahre oder 70 Jahre dauern oder eine andere Zeitspanne betragen. Es kommt darauf an, wie wir diese Zeit nutzen. Dann können wir ein Leben führen, das zwei- oder dreimal ergiebiger ist als ein anderes. Wenn wir unsere Zeit in Segmente aufteilen und jedes Segment sinnvoll leben, wird unser Leben wirklich wertvoll. Lasst uns mit Hingabe und Sorgfalt leben und zum Beispiel sagen, dass wir zwei oder drei Bäume pflanzen möchten in derselben Zeit, die andere für einen brauchen. Lasst uns nicht nur für uns selbst leben. Wir sollen nicht für uns selbst leben, sondern für andere, für unsere Nachbarn mehr als für unsere Familie, für die Welt mehr als für unser eigenes Land. Alle Sünden dieser Welt entstehen dann, wenn der Einzelne sich selbst an die erste Stelle setzt. Individuelles Verlangen und Ambitionen schädigen die Nächsten und richten die gesamte Gesellschaft zugrunde. Alles in der Welt wird letztlich vergehen. Die Eltern, die wir lieben, der Ehemann oder die Ehefrau, die wir lieben und die Kinder, die wir lieben, werden alle sterben. Alles, was am Ende unseres irdischen Lebens bei uns bleibt, ist der Tod. Wenn ein Mensch stirbt, bleibt nur sein Vermächtnis. Lasst uns einen Augenblick lang darüber überlegen, wie wir zeigen können, dass wir ein wertvolles Leben geführt haben. Die Besitztümer und die soziale Position, die wir während unseres Lebens angesammelt haben, werden wegfallen. Sobald wir den Fluss des Todes überschritten haben, wird all das keine Bedeutung mehr haben, weil wir in Liebe geboren wurden und unser Leben in Liebe gelebt haben. Ist Liebe das Einzige, was bei uns bleibt, wenn wir in unserem Grab liegen? Wir empfangen unser Leben in Liebe, geben Liebe während unseres Lebens weiter und kehren zum Mittelpunkt der Liebe zurück. Es ist wichtig, dass wir unser Leben so leben, dass wir ein Vermächtnis der Liebe hinterlassen.